Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bam, 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 bam. Ich starte einfach, ja? Hallo, hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb plaudern wir darüber. Wir heißt Mario zu meiner Linken und Olli zu meiner Rechten.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Na, wie seid ihr in die Woche reingekommen? Heute ist Montag, es ist draußen sehr trist. Ich will mal behaupten, das Thema heute wird für dich, Mario, auch nicht gerade fröhlich erheiternd.
Nee, es bleibt trist. Ich bin dementsprechend auch in die Woche reingestartet. Bringen wir es hinter uns.
Du musst halt ganz stark sein, ja.
Ja, Olli ist derjenige, der sich dieser ganzen Trauergeschichte angenommen hat. Wir haben ja den Mai und im Mai haben wir, wie ihr zu Hause natürlich spannend verfolgen durftet bisher, schon sehr, sehr viele große Fußballspiele behandelt, beziehungsweise letzte Spieltage. Heute, nachdem wir letzte Woche im Abstiegskeller waren, sind wir wieder auf der großen Bühne der Champions League. Und da gibt es einen Club, der hier in Deutschland sehr groß und populär ist, der mit diesem Tag oder mit diesem Finale 99, Olli, sehr düstere Gedanken verbindet.
Ja, das ist richtig. Wir haben ja, du hast es ja gerade gesagt, in der vergangenen Folge über den Abstiegskrimi 1999 gesprochen. Und auch da haben wir immer wieder erwähnt, vor allem Günter Koch hatte das ja, unser Gast hatte das ja erwähnt, dass es nur ein paar Tage vorher schon einmal großes Drama gab.
Ja, und er war auch da.
Bitte?
Und er war auch
da. Und er war auch da und hat das auch damals für den Bayerischen Rundfunk kommentiert, das Spiel. Ja, auch übel so, zwei so Nackenschläge innerhalb weniger Tage für den Herrn Koch.
Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße, richtig.
Der uns jetzt bestimmt wieder zuhört.
Es geht um die 102 Sekunden von Barcelona, die Mutter aller Niederlagen, wie immer wieder gesagt wurde. Das Champions League Finale zwischen dem FC Bayern und Manchester United oder, wie Sir Alex Ferguson sagen würde.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Ja, Football, bloody hell, das haben sich auch viele United-Fans danach auf ihre T-Shirts drucken lassen sozusagen. Football, bloody hell. Ja, der Mann hat gerade eben die Champions League gewonnen mit Manchester United 1999, Sir Alex Ferguson. Das Sir kam ja, glaube ich, erst kurz danach. Ne? Ich glaube, Sir war davor noch nicht.
Ich glaube, in der 76. Sekunde haben sie ihn direkt zum Ritter geschlagen, oder?
Wir haben über Sir Alex Ferguson in Folge 15 überhaupt übrigens schon gesprochen, in unserer Folge 15. Wer also genaueres zu dieser Trainer-Ikone nochmal wissen will, einfach da mal reinhören. Es gibt großartige Anekdoten, was Gänse damit zu tun haben, beispielsweise. Einfach mal reinhören, der Mann ist Tierfreund und Fußballphilosoph sozusagen. Ja, Sir Alex Ferguson hat Manchester United damals trainiert. Eine Truppe, die hungrig war. Eine Truppe voller 22, 23, 24-jähriger Briten, die in der Saison schon Meister und Pokalsieger wurden und somit das Triple oder wie man in England sagen würde, das Treble fix machen konnte.
Olli, lass mich gleich mal kurz reingrätschen.
Aber
wir haben
gerne
natürlich wie immer unseren Freund Martin Theiler, der hat das Spiel kommentiert, er war in Barcelona dabei und du hast es gerade schon ein klein wenig vorweggenommen, aber ich habe ihn gefragt, was war denn los vor dem Spiel, wie war die Stimmungslage, worum ging es denn in England, worüber hat man gesprochen?
Well, the big story from the English point of view was of course, could Manchester United win the treble? They'd won the league, the previous Saturday they'd won the FA Cup against Newcastle with a changed team, very much with the European occasion in mind. A bit of a risky selection from Alex Ferguson, actually. But Teddy Sheringham, who was going to have a big night in Barcelona, actually came on at Wembley quite early in the game and did score in that victory over Newcastle. So that was maybe a portent of what was going to come. But a really huge occasion for both the clubs. And no doubt that the setting also helped as well. It's a brilliant place to have a Champions League final. The new camp.
Ja, Martin Theiler sägt hier im Podcast an meinem Stuhl. Der sagt oft gehaltvollere Sachen als wir in dieser Runde. Vielen Dank, Mario, dass du ihn wieder angerufen hast und er heute wieder seine Stimme und vor allem auch seine Erinnerungen in diesem Podcast mit uns teilt.
Ja, Grüße natürlich auch an euch beiden. Also wie gesagt, er versteht ja nicht viel, was wir hier sprechen, aber er freut sich immer wieder. Er hofft jetzt schon immer weiter auf englische Episoden. Vielleicht haben wir ja noch irgendwo ein paar Geschichten auszugraben.
Ja, und er hat es gerade eben schon erwähnt, Teddy Sheringham, schon im FA Cup Finale der entscheidende Mann, ein Tor, eine Vorlage. So sollte es, Spoiler Alert, aber naja, ihr werdet das zu Hause natürlich alle wissen, so sollte es auch in diesem Spiel kommen. Allerdings, Teddy Sheringham zu Beginn nur auf der Bank. Man United fing an mit Cole und York im Sturm. Ein erfolgreiches Sturmduo, die Man United ein ums andere Mal Siege bereitet hat. In diesem Finale, muss man dazu sagen, ging es nicht so gut los für United. Die Bayern, in einer relativ gewohnten Aufstellung, da gab es keine großen Überraschungen. Und so war es dann Mario Basler, der nach 5 Minuten sich den Ball zum Freistoß bereitlegte.
It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone.
Ja, ein geiler Freistoß von Super Mario, wie er damals genannt wurde. Und er hat ja, ist gar nicht so lange her, als er seine Biografie rausgebracht hat, immer wieder in diversen Sport1-Runden behauptet, dass er am Abend davor bis nachts um 3:30 schon fast betrunken an der Hotelbar gesessen hatte und ich glaube 10 Bier-Intus hatte und dann hatte
nach eigenen Aussagen.
Nach eigenen Aussagen und
naja. Ganz normaler Wochentag.
Ja, und dann mit Hoeneß und mit Beckenbauer irgendwie noch verhandelte. War ein schöner Freistoß und
man sagt ja auch, dass Stefan Effenberg ihm das zugeflüstert haben soll. Die standen ja beide, wenn man die Bilder sieht, eng beieinander bei dem Freistoß und Effenberg läuft weg und man sieht auch, dass er was sagt. Scheinbar hat er gesagt, ey, flach ins Torwart-Eck, der geht in die Mitte.
Oder was hast du für eine Fahne, Alter?
Naja, wo du jetzt gerade sagst, flach ins Torwart-Eck, es wurde auch während des Spiels von den englischen Kollegen, der Kollege, den wir gerade gehört haben, war nicht Martin Tyler, sondern Clive Tilsley von ITV, glaube ich, oder für ITV hat er damals das Spiel kommentiert und er hat auch immer mal wieder an Peter Schmeichel gezweifelt, ob er da nicht vielleicht doch schuld war oder mitschuld war an diesem Freistoß, Tor oder Gegentor, flach ins Torwart-Eck, rechts an der Mauer vorbei. Man muss dazu sagen, Markus Babbel hatte den Weg noch etwas freigedrückt, hat sich gegen Niki Butt in der Mauer durchgesetzt und so war der Weg frei eben für das 1:0 nach 5-6 Minuten. Mario Basler, wie man ihn kennt, extrovertiert gejubelt, auf den Knien gerutscht. Das sollte später ein Spieler in einem anderen Trikot in diesem Spiel auch noch machen.
Hat übrigens in dem Spiel auch aus wirklich jeder Lage aufs Tor geschossen, Mario Basler. Der war wirklich flott unterwegs dafür, dass er am Abend zuvor ins Glas geschaut hat. Und Peter Schmeichel, gut, bei der Szene chancenlos. Aber Basler hat es wirklich ja mit seiner besonderen Schusstechnik einfach aus jeder Lage versucht.
Ich glaube, ich kann mich erinnern an so einen 35-Meter-Schuss. Also Bayern war ja insgesamt schon überlegen. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf, dass sie immer wieder Chancen hatten. Aber teilweise, sagt man auch in England, haben es die Bayern dann vielleicht ein bisschen übertrieben dafür, dass es eben nur 1:0 stand. Und so ein 35-Meter-Schuss, ich meine, wenn er reingeht, hat man recht. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen als Arroganz auslegen, wenn man schon aus 35 oder 40 Metern schießt. Ja,
aber man muss sagen, Arroganz hin oder her, die Bayern waren schon besser, hatten auch die zwingenderen Chancen. Allerdings in der ersten Halbzeit blieb es bei diesem 1:0 für die Bayern. Und dann ging es in die Halbzeit. Und wir haben ja in der Folge über das Wunder von Istanbul, über den Champions-League-Sieg vom FC Liverpool gegen den AC Mailand, haben wir ja schon über die Halbzeitansprache von Rafa Benitez damals geredet. Mhm. Was war da los in der Kabine? Da wird ja bis heute ein Mysterium drum gemacht. Ich habe jetzt mal in dem Film, den ich nur jedem empfehlen kann, den haben wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt, Class of 92. Da geht es um einen ganz besonderen Jahrgang von Man United Profis, unter anderem Ryan Giggs. Und die Doku werden wir natürlich auch noch verlinken in unseren Shownotes auf nachholspiel.de. Und Ryan Giggs erzählt in diesem Film, in dieser Dokumentation, wie denn die Halbzeitansprache und was vor allem die Message war von Sir Alex Ferguson an sein Team.
He told us, just think how you would feel if you had to walk past that Champions League trophy and you couldn't touch it, you couldn't pick it up. You know, you hadn't won it. So, you know, if you're feeling tired or if you feel like you can't run anymore, just think of that. Just think of having to walk past it and you can't pick it up, you can't touch it, you can't kiss it.
Ja, manchmal ist es so einfach, ne? Also man darf ja jetzt nicht sagen, ah, deswegen haben sie also gewonnen und Psychodoktor Sir Alex Ferguson so ungefähr.
Aber er hat das jetzt auch so einfühlsam wiedergegeben mit diesem Streichquartett im Hintergrund.
Die Streicher waren in der Kabine von Man United nicht
zugegen. Ja, aber ich stelle mir gerade Ferguson vor mit seinem Kaugummi und nuschelnd und hochtrabend, ob die Message da, also sie muss ja angekommen sein, aber...
Also United kam verbessert aus der Pause, das auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so, dass sie wie entfesselt gespielt hätten. Es war dann so, Mario hat es ja gerade schon gesagt, die Bayern haben immer mal wieder dann auch aus der Distanz geschossen, Effenberg aus vielen, vielen Metern, Basler aus der Distanz, Scholl aus der Distanz. Hören wir mal, Mario.
Man muss ganz kurz noch dazu sagen, ja, wenn du es gerade sagst, dass die natürlich auch im Mittelfeld schon dezimiert waren, weil Scholes und Keane haben nicht gespielt. Das ist halt das Herzstück von Man United gewesen. Es hat niemanden so richtig gewundert, dass sie sich in der ersten Halbzeit schwer getan haben. Es hätte auch niemanden gewundert, wenn sie sich bis zur 94. Minute weiter so schwer getan hätten. Aber es waren eben zwei ganz wichtige Spieler, die da gefehlt haben. Und es spricht schon auch trotzdem für die Mannschaft, für den Trainer, für den Geist, dass sie halt aus der Pause verbessert wieder rauskamen.
Bei den Bayern fehlten Lise Razou und Giovanna Elber. Auch die waren damals schon sau wichtig.
Ja, man muss auch dazu sagen, wo du jetzt gerade das Mittelfeld von United ansprichst, genau aus dem Grund, weil die beiden Arbeiter, die beiden, ja, nicht gerade Schönspieler, aber Arbeiter, Scholes und Keane nicht dabei waren, hat Ferguson ein bisschen, ja, experimentiert, hat Beckham von der rechten Seite auf halb links gezogen. Das hat er eigentlich noch nicht so oft gemacht. Beckham, wie wir ihn kennen, eigentlich ja immer der Rechtsaußen, der dann die Flanken reinschlägt. Das hat er aber weggelassen dieses Mal, sondern er hat ihn auf halb links gestellt und sollte Effenberg zumachen. Also sollte so ein bisschen die Kreise von Stefan Effenberg vom Taktgeber im Bayern-Mittelfeld so ein bisschen einengen, die Kreise. Hat nicht so wirklich geklappt, aber es hat ewig gedauert, bis Ferguson das richtig auch sich eingestehen wollte und dann reagieren wollte. Wir haben ja in der Liverpool-Folge darüber geredet, dass zu guten Trainern auch dazugehört, auf Fehler zu reagieren. Hier hat es allerdings bis weit in die zweite Hälfte gedauert.
Mich persönlich hätte das Duell interessiert zwischen Keane und Effenberg.
Boah,
ja. Also das gab es ja schon. Die beiden haben ja, glaube ich, in der Saison auch
in
schon
der Gruppenphase.
In der Gruppenphase, oder Zwischenrunde, die es damals noch gab.
Zwei in wilde Gruppe, müssen wir auch gleich mal kurz drüber sprechen.
Ich glaube einmal 2-2, einmal 1-1 oder so. Genau. Jeweils zwei Unentschieden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und da gab es diese Szene im Olympiastadion München, wo Stefan Effenberg Roy Keane einfach mal umsetzt, aber weiß Gott wo, da war, also irgendwo an der Auslinie Richtung Eck, von der war gar nichts los.
Genau, ich glaube, Keane bleibt stehen, aber du siehst eben den D-Zug Effenberg einmal durchs Bild knallen.
Ja, und dann aber Brust an Brust, so ungefähr nach 20 Sekunden oder so, übertrieben gesagt.
Gibt's bei YouTube.
Und das hätte ich halt gerne gesehen in einem Champions-League-Finale.
Ja, das stimmt. Also das ist ja, man muss genau dazu sagen, die Gruppe Bayern, Man United, der FC Barcelona und Brøndby Kopenhagen.
Das Real Madrid.
Die armen denen.
Das Real Madrid, Dänemarks, ja.
Die immerhin 3 Punkte geholt haben, muss man dazu sagen, in dieser doch sehr, sehr schweren Gruppe. Aber genau, sie haben zweimal gespielt. Das erste Spiel war 2-2 in Old Trafford, also bei Manchester. Und das Rückspiel war dann ein 1-1 in München. Bayern als Gruppensieger weitergekommen, zweiter Man United. Und der FC Barcelona ist wirklich ausgeschieden. Weiterer Verlauf im Viertelfinale dann... hat der FC Bayern Kaiserslautern rausgehauen, ganz locker, Hinspiel 2-0, Rückspiel 4-0, souverän. Im Halbfinale hat man dann Dynamo Kiew rausgekloppt, gerade so, muss man dazu sagen.
Dank Basler.
Ja, richtig, Hinspiel 3-3 in Kiew, in der Ukraine, und das Rückspiel dann zu Hause im Olympiastadion 1-0 gewonnen. Etwas schwerer, muss man sagen, in der K.O.-Phase hatten es die Red Devils, hatte es Man United. Die haben den italienischen Doppelpack gezogen, die haben im Viertelfinale Inter rausgehauen. Hinspiel 2-0, Rückspiel 1-1 und im Halbfinale dann das Traditionsduell gegen Juventus Turin, 1-1 und 3-2. Also Inter und Juventus und auf der anderen Seite Lautern und Kiew. Also das ist schon irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, mein Gott, das ist ja halt Glück. Aber United hat das schon wirklich schwer und Keane fürs Kämpferische, und in diesem Doku-Film Class of 92 wird auch immer wieder gesagt, dass Scholes ganz oft... der Taktstock war, das Zentrum war eben bei Man United und auch ein sehr unterschätzter Spieler.
Darüber haben wir auch schon hier auch schon gesprochen bei Nachholspiel, dass Paul Scholes damals, weil die meisten heute auch so von Mittelfeldlegenden wie Iniesta und Xavi sprechen und Paul Scholes, immer so ein bisschen klein gehalten wird als Haudegen, als Kämpfer, als Arbeitstier, aber Paul Scholes hat Pässe gespielt zum Zungeschnalzen.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen, weil du Xavi jetzt schon angesprochen hast, brauche ich nicht mehr sagen, aber er war genau der Xavi, für Man United, was eben, ja, wenn man sich jetzt in die jüngere Vergangenheit zurückerinnert, was eben Xavi für den FC Barcelona war. Und es gibt keine wichtigere Position als die Sechs normalerweise auf dem Feld, zumindest zu dieser Zeit damals. Xavi so zwischen 2011 und 15, als Barca so richtig alles dominiert hat, da war er mit Abstand der wichtigste Mann, abgesehen natürlich von Messi vorn. Aber so einer war Scholes eben. Und wenn der dir fehlt in einem Champions-League-Finale, beginnt das schon mal schlecht.
Ja.
Ja, und vor allem, ich habe gerade drüber gesprochen, dass Sir Alex Ferguson relativ spät reagiert hat mit diesem David Beckham-Plan-Spiel, also das Ganze aufzulösen und ihn eben wieder auf die rechte Seite zu packen. Denn die rechte Seite war so ein bisschen die Problemseite, was auch daran lag, dass Gary Neville nicht seinen allerbesten Tag hatte. Das wird er uns auch gleich selber sagen in einem kleinen Einspieler, ebenfalls aus der Doku Class of 92.
The only doubts that I ever had were probably in the last half an hour of the Champions League final, because Bayern Munich was still getting chances. They were in the bar, they were in the post, and we weren't playing well. Things weren't happening for us. We weren't getting our crosses in. I wasn't overlapping. Giggsy wasn't getting his dribbles in. We didn't have the combinations between York and Cole. They were things that we'd done all year. The moment, there was no momentum in the game. And all of a sudden, with about 15 minutes to go, Becks came out to the right-hand side. We made a couple of changes. Teddy came on, Oli came on. And all of a sudden, I thought, here we go.
Ja, here we go. Sheringham eingewechselt worden, Solskjaer eingewechselt worden. Und dann sagte Gary Neville, der Rechtsverteidiger, so schön, here we go, als wenn er es gewusst hätte, muss man dazu sagen. Und was er, was Neville gerade eben angesprochen hat mit den Chancen, die der FC Bayern hatte, ja, nicht zu knapp. Also es gab zwei gute Effenberg-Chancen. Ein Lupfer, den Schmeichel gerade noch so über die Latte wischte. Und dann sagte übrigens Clive Tilsley auch, dass sich der gute Schmeichel jetzt rehabilitiert habe. Also wenn man vorher mal von einem Fehler oder von einer Schwäche gesprochen haben könnte bei dem Freistoßgegentor, dann hat er jetzt wieder alles wettgemacht. Und dann gab es noch einen Fernschuss von Effenberg, den hat er auch gehalten. Und dann, Mario, das wurde dann richtig bitter. Erst lupft Scholl den Ball an den Pfosten. Den haben auch schon viele Fans drin gesehen. Und dann, ja, Carsten Janka mit einem Fallrückzieher.
Was?
Muss man auch mal sagen. Carsten Janka, 2 Meter Urgewalt.
Mit Hilfe, mit Hilfestellung oder ohne?
Nee, es war krass. Ball kam von außen rein. Ich weiß gar nicht, war es eine Ecke? Ich glaube sogar, es war eine Ecke. Ein bisschen Gewühl, da kam Scholl dazu. Und dann, ja, kam eben Carsten Janka, der haute den Ball gegen die Latte. Der Ball sprang zurück. Und Janka sprang nochmal auf und wollte reagieren mit der Hacke. Wollte den so nochmal treffen, hat dann aber nicht geklappt. Also aber es war, da haben wirklich alle durchgeatmet.
Da kann viel kaputt gehen, wenn
du das stimmt. Und Mario, du hast ja nicht nur mit Martin Tyler und Jamie Carragher immer mal wieder zu tun gehabt und auch zusammengearbeitet, sondern ja auch mit Gary Neville. Hast du dich auch mal, ich meine, du als Bayern-Fan vielleicht auch mal, ja, mit ihm über dieses Spiel unterhalten?
Ja, habe ich. Und zwar genau dort, am Ort des Geschehens. Also Martin, muss man erstmal sagen, ist der Kommentator und Gary Neville ist sein Co-Kommentator beim englischen Sky und die machen so gut wie alle großen Spiele gemeinsam. Und bis vor ein paar Jahren hatten sie eben die Champions-League-Rechte, weshalb ich halt auch mit denen häufig da unterwegs war. Und ihr könnt euch ja daran erinnern, dass Bayern gegen Barcelona gespielt hat. Nicht nur 2013 auf dem Weg ins Finale, sondern 2015 wieder, als Bayern dann ausgeschieden ist. Und zuerst mal, als ich 2013 im Camp Nou war vor dem Halbfinale, da habe ich erstmal versucht, meinen Frieden mit diesem Spiel zu finden oder zu schließen und bin im Camp Nou am Tag vor dem Spiel, nach dem Abschlusstraining, allein im Stadion gewesen und bin zu eben jenem Tor hingelaufen, an dem vielleicht nachher noch 2 Tore fallen, wenn wir darüber sprechen. Und ja, dann habe ich bin da gestanden und ich war echt melancholisch, muss man sagen, wie das halt so ist, als Fan einer Mannschaft, wenn man als 11-Jähriger, der ich damals war, das halt miterlebt hat. Und eben 2 Jahre später wieder ein Spiel und dann waren dabei eben vom englischen Fernsehen Gary Neville und Thierry Henry. Oh. Henry hatte damit nichts zu tun.
Der hat letztlicherweise mit all den Sachen nie was zu tun. Nee.
Wir müssen mal über das Champions League Finale 2006 reden mit Arsenal. Da könnt ihr vielleicht.
Es, ja.
Aber gut, dann bin ich tatsächlich mit Gary da unten auf dem Platz gestanden und habe ihn gefragt, du sag mal, was war denn da los? Du hast mir damals einen Tag meiner Kindheit versaut. Also ja, und zwar, wir haben uns dann ernsthaft darüber unterhalten, natürlich hat es ihm nicht leid getan, aber es war schon ja interessant da zu stehen, weil es ist eine Riesenschüssel, wer schon in meinem Camp Nou war, weiß das, da passen fast 100.000 Leute rein oder manchmal auch noch mehr, je nachdem wie genau man da guckt und es war schon so eine, ja, once in a lifetime Geschichte, muss ich sagen. Ja. Also nicht nur das Spiel, sondern auch, dass ich dann mit einem da stand, der da mitgespielt hat.
Du hättest ihm noch ein Bein stellen können auf dem Weg zurück.
Ja, ich hätte es mal besser davor schon gemacht.
Ja.
Aber ja, nee, also man muss sagen, Gary Neville ist ein super feiner Kerl, wirklich ganz, ganz nett. Der war ja auch Co-Trainer 2014 bei der englischen Nationalmannschaft, bei der WM in Brasilien und hat sich da mit mir vorher getroffen. Wir haben uns eine Stunde unterhalten. Der hat mir die Taktik erklärt, gegen wen er da spielt und mit welcher Taktik in der Vorrunde gegen die drei Mannschaften, die eben schon feststehen und so. Also wirklich ein herzensguter Mensch, aber 99 hätte er sich schenken können.
Aber beim falschen Verein. Das stimmt, genau. Und es war ja dann wirklich so, diese Chancen gerade von Janka, wir nähern uns ja jetzt wirklich dem Ende der regulären Spielzeit. Und es ist ja dann so, wie man sich das auch immer vorstellt. Dann jeder von uns hat ja schon mal Fußball gespielt und dann guckt man auf die Uhr. Und wie lange ist denn noch Schiri? Und Michael Tana zum Beispiel hat wirklich Pierluigi Collina gefragt, wie lange ist denn noch zu spielen?
Ist das Finale?
Und er hat gesagt, so wie du spielst, auf gar keinen Fall.
Ja, stell dir das mal vor. Ja, Christoph Kramer, I feel you. Ja, ja, nein, also es war dann die 90. Minute, der Mannschaftsbetreuer oder einer der Mannschaftsbetreuer der Bayern wurde schon in die Katakomben geschickt, um Kartons rauszuholen, wo sich dann später herauskristallisierte, dass da die Sieger-T-Shirts und die Siegerkappen drin waren.
Da dürfte er auf jeden Fall an Lothar Matthäus vorbeigelaufen sein, oder?
Richtig, denn Lothar Matthäus wurde ausgewechselt. Für ihn,
78. Minute.
Genau, für ihn kam, da werden wir auch später noch, als dann, ich sag mal, als sich dann dieses ganze Unheil entfaltete und was dann in den nächsten Tagen und Wochen noch so rund um die Sebener Straße los war, da haben wir ja in der FC Hollywood-Folge, Hans, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen mit Uli Köhler, was da dann so passierte. Genau, Lothar Matthäus wurde ausgewechselt, für ihn kam Thorsten Fink, der im Laufe der nächsten Minuten noch eine sehr, zweifelhafte Rolle spielte. Mario, du?
Ja, also die Auswechslung von Matthäus, da gibt's ja wirklich Mythen darüber.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, wir reden wahrscheinlich nachher nochmal drüber, aber ich muss eins sagen, der war 38, der Mann, der war,
ja, ja, klar.
Vielleicht war er wirklich K.O. Vielleicht war er K.O., weil er ja sagt, er sei müde gewesen und wollte ausgewechselt werden.
Ja, das kann man ihm schon glauben, ehrlich
kann
gesagt.
Kann man glauben.
Natürlich.
Aber 38, gut, vielleicht war das früher noch ein anderes Alter als heute, aber wenn ich jetzt denke, Tom Brady, Roger Federer, alle können 4-5 Stunden spielen, wenn es sein muss und du bist in einem Champions-League-Finale und es geht noch 10 Minuten und es steht 1-0, wer geht raus? Lothar Matthäus. Und wer sollte nicht rausgehen? Lothar Matthäus. Es ist
Hans,
so, es tut mir leid.
Wir uns hier nicht den Bayern-Fan dazu.
Nee, es geht nicht nur darum.
Da kommt immer so ein bisschen, kann ich auch verstehen, nur so ein bisschen.
Ich war früher also noch mehr Bayern-Fan als heute, weil ich einfach als Kind das Spiel gesehen habe, als Elfjähriger. Und da weiß man ja nicht, dass man irgendwann mal Richtung Medien geht und dann vielleicht ein bisschen Neutralität walten lassen soll. Aber damals habe ich schon gedacht, nicht rausgehen. Und ich habe auch, das können wir uns jetzt noch anhören, ich habe Martin noch gefragt, sag mal, was hast du gedacht, als es so Richtung 85. ging, Richtung 90. Also er hat natürlich auch dieses Ende nicht kommen sehen.
Ja.
Aber er dachte zumindest, da ist für Man United vielleicht noch ein bisschen was drin.
I just remember thinking, if Manchester United were to get one, that they would be favourites to go on and win it, but not a few seconds later, to go into extra time. They would have the momentum, no Matthäus, a disappointment for Bayern, who'd led for almost all the game. Should United equalise? Then, of course, they did. And then the current manager, Ole Gunnar Solskjaer, did what he's been doing for Manchester United for some time, the scoring substitute, the super sub. He never likes to be remembered as that because you always want to start. But it was an extraordinary ending, and it certainly confused UEFA, who'd put those ribbons and Bayern's colours on the trophy. And to be honest with you, I think it confused Alec Ferguson as well, because he didn't seem as jubilant at the end of the game as I thought he would be. I mean, it wasn't a coach's way to win a match, a manager's way to win a match. In the end, the players went out and through, if you like, sheer desperation and desire, they provided this extraordinary climax. From the Bayern point of view, the roof fell in. From Manchester United's point of view, disaster became one of the most amazing triumphs.
Ja, da greift Martin natürlich schon ein bisschen vorweg. Was man aber auch sagen muss, ich habe ja vorhin gesagt, gute Trainer reagieren auch. Ferguson hat reagiert und hat Sheringham und Solskjaer gebracht, hat Beckham wieder auf seine angestammte Position zurückversetzt. Hitzfeld hat auch gemerkt, dass durch diese Auswechslung von Lothar Matthäus so ein bisschen die Stabilität.
Stabilität.
Genau, die fehlte halt. Und dann hat er sofort reagiert und hat in der 87. Mario Basler ausgewechselt, weil der natürlich naja, ich will jetzt nicht sagen Bruder Leichtfuß, aber er hatte immer mal wieder so eine leicht, ja, übertriebene oder überhebliche Ader und deswegen hat er dann Hasan Salihamidžić eingewechselt.
Razzo.
Genau, und sagte hier, der spielt solide und vor allem der haut auch mal dazwischen und haut halt auch mal, wenn es nötig ist, einen Ball auf die Tribüne. Und genau das war halt die Idee hinter dieser Auswechslung.
Deswegen sagt ja auch Basler ganz inbrünstig heute noch, er ist eigentlich Champions-League-Sieger, denn als er ausgewechselt wurde, stand es ja noch 1-0 für die Bayern.
Ja, toll. Das zählt nicht. Ich bin in meiner Abi-Prüfung auch früher rausgegangen.
Da kann auch einer sagen,
eine schlechte Note gehabt.
Am ersten Bundesligaspieltag war ich mal in der Blitztabelle ganz vorne. Ich fühle mich als deutscher Meister. Ja, so wird's nicht.
Ich habe ihn nur zitiert.
Ja gut, also ich habe noch einen anderen Kollegen aus England gebeten, ja, um seine Meinung. Das ist Geoff Shrees. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Er ist der Touchline-Reporter, wie man in England sagt. Also Er steht unten, macht die Interviews immer direkt nach Schlusspfiff. Er ist auch bei Sky in England. Vielleicht auch bekannt für die Zocker unter euch. Weiß nicht, ob ihr welche seid, aber er ist auch beim FIFA-Spiel mit Martin. Ja. Also Martin kommentiert, er gibt ab und zu mal runter.
Ja.
Und das ist eben Geoff Shrees.
Inzwischen
ist er in England relativ berühmt für die Rolle als Interviewer. 99 war er das nicht, denn das Finale war sein erstes Spiel, das er gemacht hat für einen Radiosender damals noch.
Ah.
Und was für ein Spiel natürlich das dann war. Also wir gucken jetzt in die Schlussphase. Ich habe ihn gefragt, also Bayern führt mit 1-0. Jetzt geht's für ihn darum, die beste Interviewposition zu ergattern, aber er hatte nicht die richtige Akkreditierung, dass er unten hin darf. Also hat er improvisiert.
Manchester United were awful for most of the game. Awful. People forget about Bayern hitting the bar. They were all over the show. All over the show. So I know as a reporter that I'm not going to get great interviews. I know that. But I also didn't have a part of the right pass to go down pitch side to get instant reaction. I was supposed to wait in line much further around the back so to see the player sort of an hour and a half afterwards. So Bayern are on top. And they started to bring out the podium and the scaffolding and everything required to build the podium, because in those days they had to present the trophy to them. So I hid. These two blokes are carrying this great big piece of backdrop. I hid round the back of it. So as they went past security, I hid round the back of it and went in parallel alongside it. So now I'm pitch side and I'm thinking, oh, this is not great. Where can I hide now? Now, the dugouts there are absolutely massive. So, of course, the Bayern one, they're all jumping around and, you know, they're about to get their hands on the trophy. So I sort of somehow got on the end of their dugout and sat with their doctors and physios. And nobody minded. They were so happy they're about to win the Champions League.
Also der Kollege hat es ganz clever gemacht. Das war so ein bisschen Räuber und Gendarm. Erst hat er sich hinter dieser, ja wie nennt man das, diese mobile Tribüne, nein, mobile Podest und
ja, das
und
Podest, wo dann draufsteht Champions League Winners, genau, 1999.
Hat sich erst dahinter versteckt. Und dann
reingelaufen?
Genau, und dann dachte er, oh Gott, wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Und dann war er im Dugout, also in dieser Aussparung, bei der Bayernbank einfach und saß bei den Physios und die haben ihn gar nicht so richtig wahrgenommen. Nee,
weil die alle rumgesprungen sind und dachten, ja, wir sind Champions League.
Haben halt schon die von mir angesprochenen Kartons gesucht. Ja, dann, Mario, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, du musst sehr stark sein. Denn, und das ist auch interessant, der Co-Trainer Michael Henke hatte in der Besprechung vorm Spiel die Mannschaft gewarnt. Hat gesagt, Manchester United ist eine ganz besondere Mannschaft, denn sie verstehen Eckbälle als Torchancen.
Oh ja.
Dass die Fans von Man United naturgemäß, vor allem in dieser Saison, bei Eckbällen immer schon so aufgestanden sind und mitgegangen sind, als ob es ein Freistoß aus 16 Metern
zentral vom Tor
wäre. Ja,
weißt du, David Beckham da.
Genau. Ja, und witzigerweise hast du ja auch erzählt, dass Beckham ja taktisch umgestellt wurde.
Genau.
Und der durfte gar nicht so viel flanken während des Spiels.
Genau.
Das heißt, er hat sich das alles bis zum Ende aufgespart.
Genau, und jetzt kommen wir nämlich in die Nachspielzeit. 90 Minuten waren rum. Michael Tarnert, ich hab's gesagt, hat gefragt, Schiri, wie lange noch? Und hat der Schiri vor dieser Ecke gesagt, das ist jetzt die letzte Aktion des Spiels. Und dann kam David Beckham und dann kam die 91. Minute.
Manchester United score. They always score. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham!
Das war Teddy Sheringham, der das 1:1 macht. Mario, ich sehe noch keine Tränen.
Ja,
aber ein bisschen Frust und Kopfschütteln.
Mich ärgert die Situation immer noch. Ja, nein, genau. Mich ärgert die Situation immer noch. Und zwar genau aus diesem Grund. Nicht, weil Thorsten Fink eingewechselt wurde für Lothar Matthäus. Das ist wurscht. Auch ein Kreisligaspieler muss diesen Ball weiterschlagen können, als vom 5-Meter-Raum an den 16-Meter-Raum.
Vor allem muss man sagen, Thorsten Fink
der hat ihn einfach nicht getroffen.
Der hatte im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielern auch nicht die Argumentation oder die Ausrede, boah, ich bin einfach fertig gewesen. Nach 91 Minuten Laufen und Konzentration am obersten Level habe ich den Ball einfach nicht mehr getroffen. Nee, das Ding war einfach, und das hat ja der Kommentator Clive Tilsley auch gerade gesagt, Schmeichel turnte da vorne mit rum. Und Thomas Linke, der Bayern-Verteidiger, hat später auch mal, ein paar Jahre später gesagt, auf einmal hatte man das Gefühl, da stehen 8 oder 9 Stürmer im Strafraum, weil die alle gewuselt haben.
Ja.
Du hattest ja mit Sheringham und mit Solskjaer und eigentlich mit allen außer Beckham, die sind da rumgewuselt und die Bayern kamen einfach nicht mehr hinterher.
Ja, wobei sie eben einmal diese Millisekunde am Ball waren durch Thorsten Fink. Wenn der den Ball anständig trifft, und das ist jetzt natürlich kein Vorwurf, jeder kann Ball mal falsch treffen, aber man muss schauen, dass der Zeitpunkt günstig ist. Und das war er gar nicht.
Ja.
Weil, und also jetzt, wirklich, schaut euch bitte, alle, die das hören, schaut euch das nochmal an, das Tor. Es tut weh als Bayern-Fan. Ja, es ist so. Bei dem Tor, wenn wir nachher gleich nochmal drüber reden, Olli, bei dem zweiten, da sage ich nichts, das ist gut gemacht, wirklich, da kommt auch kein Bayern-Spieler zwischendrin an den Ball, aber bei dem ersten, wenn Thorsten Fink den Ball einigermaßen trifft, dann ist Bayern Champions-League-Sieger und das Spiel ist
aus. Ich stelle mir gerade vor, Thorsten Fink sitzt zu Hause und denkt sich, ja, es ist mir nie jemand auf die Schliche gekommen, dass ich eigentlich derjenige war, der das zu verantworten hat.
So bisschen,
Mario, du hast es aufgeklärt.
Ist so ein bisschen Matthias Schober all over again, oder?
Wir haben noch absolut.
In der 4-Minuten-Meisterschaft der Schalke auch darüber geredet, was wäre passiert, wenn der Schober diesen Ball von Ulf Aluschi einfach auf die Tribüne geschossen hätte. Dann wäre Schalke damals Meister gewesen. Und hier ist es ja im Endeffekt genauso. Kolina hatte zu Tarnath gesagt, letzte Aktion, letzte Szene des Spiels. Nun ja.
Football bloody hell, es ist so.
Ja, das ist. Sheringham macht die Bude, ich hab's gesagt, im FA Cup Finale hat er auch ein Tor erzielt, das erste und das zweite vorbereitet. Und so sollte es auch knapp über eine Minute später hier passieren. In der Zwischenzeit war übrigens der Betreuer, der die Kartons holen sollte, draußen angekommen. Und hatte dann alles ausgepackt. Einige Spieler, unter anderem Basler, haben sich schon mal die Mütze aufgesetzt. Bernd Dreher hat sich schon mal der zweite Torwart, hat sich damals dann das T-Shirt schon angezogen. Champions League Sieger 99, FC Bayern München. Ja, es ist so ein bisschen don't jinx it, ne? Also nicht zu früh sozusagen. Es ist nämlich immer erst zu Ende, wenn David Beckham seine letzte Ecke geschossen hat. Und das war dann 102 Sekunden nach der ersten Ecke der Fall.
Beckham. Into Sheringham and Solskjaer has won it! Manchester United have reached the promised land!
Ja, ich find's ja immer wieder so krass. Du kannst es im Englischen so schön zusammenfassen. Solskjaer macht in der 93. Minute, 90+3, hält er den Fuß nur rein, Ecke kommt, Sheringham verlängert per Kopf und Solskjaer hält nur den Fuß rein und er sagt einfach, Solskjaer has won it. Also einfach nicht Ole Gunnar Solskjaer hat ein Tor erzielt oder 2:1 für Man United, sondern einfach Solskjaer has won it.
Martin hat ja vorhin in seinem kurzen O-Ton bei uns gesagt, er wurde immer Super Sub genannt. Also das mochte er ja nie hören, weil er ja keinen Bock drauf hatte, dass er immer nur der Joker ist und der Einwechselspieler. Aber in dem Fall, Achtung, der Sub des Tages.
Ah. Naja, und vor allem, er hatte ja auch den Spitznamen Babyface Assassin.
Ja, genau.
Also der Killer, der Mörder mit dem Babyface. Weil das hat er auch noch heute. Wenn du ihn heute siehst, da würdest du denken, okay, der hat vorgestern das Champions League Finale gespielt. Ole Gunnar Solskjaer wird für immer, ist doch ganz egal, ob du eingewechselt wurdest oder nicht, wird für immer mit diesem Tor in Verbindung gebracht werden. Immer, für immer mit diesem Titel in Verbindung gebracht werden.
Und vor allem
werden.
Auch der rechte Fuß von David Beckham. Zwei Flanken geschlagen. Die im Endeffekt ja auch die Tür aufgemacht haben für dieses Wahnsinns-Comeback.
Ja, und dann war immer noch nicht Schluss. Die Bayern-Fans natürlich, dieses Bild, das werde ich nie vergessen, wie dann Kufur und Tarnath und Scholl, die hingen alle, die lagen alle an den Pfosten, lagen auf dem Boden. Und dann gab's noch sogar noch einmal Anstoß. Wir waren dann schon in der 94.
Ja, aber die Bayern-Spieler, die waren ja gar nicht mehr da.
Effenberg hat den Ball nochmal nach vorne gewemst, nochmal lang auf Bubble, aber der Ball wurde abgewehrt.
Anscheinend hat der Kolina in schlechtem Schulenglisch zu den Bayern-Spielern sagen müssen, sowas ähnliches wie steht auf, wenn ihr Männer seid oder sowas. Also stand up when you are men. Oder irgendwie sowas, wirklich. Ja. Anscheinend. Und dann anscheinend sind die Bayern-Spieler halt, Licht bewusst nochmal aufgestanden.
Ja, und dann haben sie den Ball einfach nur lang nach vorne und dann war Schluss für.
Das hat mich aber gewundert, ehrlich gesagt, weil wir kennen die Mentalität von Oli Kahn und das war immer so ein immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber in dem Moment wenn ich mich nicht täusche, war, glaube ich, bei ihm auch das Licht aus.
Ja, also nachvollziehbarerweise. Ich habe es so schön gelesen in der Elf Freunde, damals in einer Reportage, als dann Schlusspfiff war, fielen die Spieler zu Boden wie Marionettenfiguren, denen man die Fäden durchgeschnitten hat. Mhm. Und genau so war es. Es war wie Michael Ballack im Champions-League-Finale 2008, als Terry dann verschossen hat, mhm, und er sackte damals im Trikot des FC Chelsea einfach so in sich zusammen. Da war einfach kein Leben mehr.
Ballack ist oft zusammengesackt in seiner Karriere. Da gibt's auch andere Beispiele, die wir hier auch schon thematisiert haben.
Und wir werden gleich auch noch, weil dieses Spiel eben so einen Einfluss hatte auf die weiteren Jahre, natürlich darüber auch noch weiterreden. Vorher aber werden wir einen ganz besonderen Gast in unserer Runde hier begrüßen. Ja, ich habe ja hoffentlich nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, wir haben jetzt noch einen kleinen Überraschungsgast. Denn Lukas Vogelsang ist bei uns zu Gast. Lukas Vogelsang, ein Drittel des berühmt-berüchtigten Fußballpodcasts MML. Und er ist nicht nur da aktiv, sondern, und das mag ich persönlich ganz besonders, er ist Autor der Kolumne Zeitlupe auf fußballmml.de. Und in diesem Rahmen ist er bei uns zu Gast, denn auch er hat sich natürlich ganz besonders mit diesem Finale 1999 mit der Mutter aller Niederlagen beschäftigt. Lukas, schön, dass du Zeit hast.
Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, ne?
Ja, das stimmt. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass du dazwischen nichts geschrieben hättest. Vor allem die letzte Zeitlupe rund um den, ich sag jetzt mal, Kroatien-Jugoslawien-Konflikt sozusagen, war wirklich sehr beeindruckend. Wenn ich mit dir jetzt über die Mutter aller Niederlagen spreche, Manchester United gegen Bayern München, was ist das erste Bild, was dir da vor Augen ist?
Das erste Bild, was mir vor Augen ist, ist eins, was man nicht sehen konnte, aber das habe ich aus einer Elf-Freunde-Geschichte von vor ein paar Jahren, ist das geblieben, dass Johansson, der UEFA-Präsident, Beckenbauer und Boris Becker machen sich beim Stande von 1-0 für die Bayern auf den Weg durch die Katakomben ins Innere des Stadions. Und während sie noch im Aufzug sind, dreht Manchester United dieses Spiel. Und als sie rauskommen, sie hören zweimal Applaus und denken beide Mal, es ist der Abpfiff. Und dann kommen sie und stehen dort. Und während die UEFA-Mitarbeiter noch eiligst den bayerischen Schmuck, also die Trophäe war ja schon in den bayerischen Farben geschmückt, noch so zur Seite räumen, guckt Boris Becker, guckt Franz Beckenbauer, guckt Lennart Johansson, gucken alle nach oben und es ist weder Abpfiff noch der Ausgleich gewesen. Es ist das 2-1, es steht 2-1 auf der Anzeigetafel. Und das ist so komplett irre, dass in diesem kurzen Weg von der Tribüne im Aufzug durch die Katakomben ins Innere dieses Spiel gekippt ist, dass die also diese 102 Sekunden komplett anders erlebt haben als der Rest im Stadion.
Für die Bayern ist ja dieser 26. Mai 1999 schon so ein, naja, wirklich ein Drama gewesen. Kannst du dich noch dran erinnern, wie und wo du dieses Spiel geguckt hast?
Ich muss ehrlich sagen, wir haben ja schon mal auch über Rickenlupfen jetzt gesprochen und so. Ich glaube, es ist wieder das Gleiche gewesen. Ich war mit meinem Vater auf der Couch und habe Marcel Reif dabei zuhören dürfen, wie er es nicht fassen konnte. Also einmal 97 in München konnte er es nicht fassen, weil die Dortmunder Juventus schlagen. Und da sagte er doch auch, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Marcel Reif sagte ja dann auch, also ich weiß gar nicht, ich habe überhaupt gar keine Lust, das jetzt hier zu analysieren. Und warf die Flinte ins Korn, also der negative Mic Drop von Marcel Reif. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, diese Fassungslosigkeit, weil ich war, glaube ich, ich war damals schon Modefan. Ich war ja 14, also war ich in dieser Zeit, glaube ich, mal wieder bayerischer Modefan. Und ich war natürlich in einem Champions League Finale mit deutscher Beteiligung absolut für die Bayern. Und das Ding war ja geritzt, also auch auf der Couch zu Hause mit Erdnussflips in der Schüssel, war klar, das Ding ist durch, ja. Was soll da groß passieren? Und dann kommen diese 102 Sekunden und während Boris Becker noch im Lüft feststeckte, zusammen mit Franz Beckenbauer, fiel uns natürlich auch die Kinnlade runter.
Also Boris Becker steckte im Lüft fest, Lothar Matthäus, dem fiel auch die Kinnlade runter, der wurde ja frühzeitig ausgewechselt, war ja auch schon 38 Jahre alt. Kannst du verstehen, dass es da im Nachhinein so ein bisschen Gegrummel gab, dem alten Leitwolf gegenüber?
We have a little bit unlucky, ne? Also es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also die einen sagen ja, dass Hitzfeld, in dem er Matthäus, ich glaube, die Auswechslung waren ja, Matthäus geht, glaube ich, in der 80. raus und in der 81. kommt Ole Gunnar Solskjaer. Das heißt, Hitzfeld wurde ihm lange vorgeworfen, hat den Stabilisator des Bayern-Spiels mit dem alten Libero Matthäus ausgewechselt. Und dann wurde aber Matthäus eher von, glaube ich, von Effenberg und Kahn unterstellt, er hätte sich sozusagen dünne gemacht. Also er hätte sich der Verantwortung entzogen. Er hätte diese Leitwolf-Position, die er ja qua Alter und Erfahrung und Länderspielen und Champions-League-Spielen auch innehatte, einfach nicht mehr ausfüllen können. Und ich glaube, man tut ihm da bis heute ein bisschen Unrecht.
Ja, vor allem, wenn man ja auch überlegt, dass der Mann, der für ihn eingewechselt wurde, dann auch diesen, naja, folgenschweren Fehler vor dem 1-1 gemacht hat, Thorsten Fink, der den Ball, wie wir hier in der Runde auch schon sagten, einfach mal irgendwie auf die Tribüne kloppen sollte mit dem Vollspann, und der ist ihm ja dann noch über den Spann gerutscht. Nun ist es ja so, dass eine Mannschaft, wir haben jetzt gerade schon die Querelen so ein bisschen im Nachhinein angesprochen, so eine Mannschaft kann natürlich an so etwas zerbrechen oder auch wachsen. Was würdest du denn sagen? Was war die Quintessenz aus diesem Spiel?
Ich habe wunderbare Zitate gefunden in einem Buch, das heißt Boost, ist von einem israelischen Psychologen, der heißt Michael Ben Eli. Da wird Kahn nochmal zitiert und er sagt ganz klar, wir haben, und dann spreche ich ja einfach über diese Generation Effenberg-Kahn, weil das war der Kern der Mannschaft. Wir haben daraus für uns rausgezogen, nicht nur die Rachegelüste, nicht nur die Motivation, nicht nur, dass wir enger zusammenstehen müssen, um Erfolg zu haben, sondern einfach ganz klar diese alte Binse, dieses Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift. So wird er da zitiert, auf Englisch auch. Und ich fand das ganz interessant, weil es etwas erzählt, was ja mehrere Monate in die Zukunft weist, nämlich, dass man 2001, die Bayern 2001, niemals ohne 99 denken kann. Und ich meine nicht nur den Ausgleich von Effenberg gegen Valencia. Ich meine nicht nur die 3 gehaltenen Elfmeter von Oliver Kahn in San Siro, sondern auch etwas anderes. Ich glaube, dass man den 5-Minuten-Meister, dass man diese 5-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04, wo die Bayern in letzter Sekunde durch Anderson noch zurückschlagen, auch ohne 99 nicht denken kann. Weil mit den Bayern ist ja Folgendes passiert. Die hatten plötzlich Hornhaut auf der Psyche und konnten in dieses Finale gegen, naja, überleg mal, die gehen gegen die Schalker in Hamburg ins Finale. Und sie bekommen ja kurz vor Schluss das Kopfballtor von Barbares. Und dann ist alles vorbei. Und die Hälfte der Mannschaft kollabiert. Aber Oliver Kahn und Stefan Effenberg sind die einzigen beiden, die wissen, sie spielen nicht mehr gegen die Uhr, sondern mit der Uhr. Wenn Manchester das in Barcelona schafft, warum nicht auch die Bayern in Hamburg? Und das hat ihnen diese Meisterschaft ermöglicht. Und das hat ihnen letztendlich auch die Nervenstärke ermöglicht, dann nicht nur die Meisterschaft, sondern auch die Champions League zu holen gegen Valencia in einem Finale, was sie, glaube ich, ohne das Wissen aus 99 niemals hätten gewinnen können.
Ja, der allwissende Franz Beckenbauer hat auch 99, damals gab es so eine schöne Analyse im aktuellen Sportstudio, da saß eben der ganze Bayern-Tross, unter anderem Beckenbauer, und dann wurde er auf Hitzfeld angesprochen, das war ja seine erste Saison mit den Bayern, und dann sagte Hitzfeld auf seine typische Art, naja, wenn er jetzt alles gewonnen hätte in der ersten Saison, dann hätten wir ihn auch direkt wieder entlassen müssen, denn dann hätte er die Mannschaft ja auch gar nicht mehr motivieren können. Und das, was du ansprichst, Lukas, trifft eben voll zu. Da hat sich was aufgebauscht und das hat sich dann in diesen ganzen großen Finals, die wir danach von den Bayern erlebt haben, wunderbar entladen.
Naja, es ist auch, Ottmar Hitzfeld hat gesagt, das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, 2001 war der Druck im Finale für mich als Trainer viel, viel größer, weil überleg mal, er wäre Ottmar Hitzfeld, der 97 Rickenlupfen jetzt in München gewinnt, und dann ist er der erste Trainer, der 2 Champions League Finals mit den Bayern verliert. Also dieser unglaubliche Druck, der auch auf Hitzfeld lastete, aber er wusste eben auch, dass sich da nochmal eine Mannschaft, wir reden da ja auch von einer großen Generation, also minus Matthäus und Basler. Basler ist ja danach nach Kaiserslautern gegangen, Matthäus hat sich dann auch verabschiedet, aber er wusste ja, er kann sich auf diese Generation verlassen, die eben gestärkt aus der ganzen Sache herausgegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt auch zuletzt auf Netflix The Last Dance geguckt habt, aber mich hat das so daran erinnert, 89 und 90 hat Michael Jordan mit den Chicago Bulls immer wieder in den Conference-Finals gegen die Detroit Pistons verloren. Und er hatte keine Chance gegen die. Und er musste erst fallen, einmal, zweimal, um dann eben auch diese Hornhaut zu entwickeln, um dann 1991 über die Pistons hinweg zur ersten Meisterschaft mit den Bulls zu laufen. Und das ist, glaube ich, so ähnlich. Also du fällst, und auch aus daraus heraus bildet sich erst diese Mannschaft heraus, die dann eben der ganz große Champion werden kann.
Nun war das ja nicht die einzige Generation. Du hast gerade eben schon gesagt, goldene Generation. Das war ja jetzt nur nicht die einzige Bayern-Generation, die diese schmerzliche Erfahrung machen musste. Ein paar Jahre später, 2012, unweit von hier in der Allianz Arena gab es ja nochmal so einen Nackenschlag und ein Jahr später dann den großen Triumph. Ganz blöd gefragt, siehst du da ein Muster?
Ich glaube, dass man einfach sagen kann, also ich werde oder beziehungsweise ich schreibe diese oder habe dann die Zeitlupe ja auch so geschrieben, dass es der absolute Vergleich ist. Also es fängt ja schon damit an, also eigentlich müsste dieser Text losgehen mit die Eckbälle, Punkt. Weil es ist, naja, das ist die Geschichte. Also du hast ja eigentlich, es gibt so viele Gemeinsamkeiten dieser beiden Finals. Also einmal gegen Manchester, einmal gegen Chelsea, eine Bayern-Mannschaft, die eigentlich von der Generation, die sind ja gezwungen, sich endlich zu krönen. Das war ja bei beiden das Narrativ. Also sowohl die Generation, du hast es ja angesprochen, Matthäus ist 38, dazu Kahn, Effenberg, die mussten ja alle jetzt mal einen Titel gewinnen. Und das Gleiche ging ja auch für diese Generation, sie wird ja mal Lahmsteiger genannt, also die Generation Schweinsteiger war ja auch davor. Die haben ja gesagt, das ist das Finale daheim, das ist zu Hause. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, so, und dann kommst du dahin und du bist drückend überlegen. Also erinnert euch an 99, die Bayern gehen ja nicht nur in der 6. Minute durch Basler in Führung, sondern sie haben ja zig Chancen noch durch Janka, durch Scholl, Latte, Pfosten. So, gleiches passiert im 2012er Finale, wo die Bayern drückend überlegen sind, natürlich erst spät das 1-0 machen durch Müller, aber danach dachte nicht nur Frank Lampard, das Ding ist durch. Und dann passieren diese drei schlimmsten Eckstöße in der Geschichte des FC Bayern.
Ja, also ich finde das immer wieder interessant, so blöd das immer klingt, dieser Satz, Geschichte wiederholt sich. Ja. Aber ich muss zugeben, ich bin ja sowieso, ich habe es einleitend ja schon gesagt, sehr gespannt, immer wenn ich deine Zeitlupen lese. Und ich bin gespannt, was du jetzt aus diesem Geschichte wiederholt sich sozusagen machst. Lukas, ich weiß, deine Zeit ist wertvoll und knapp. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und ich hoffe, dass wir dich in irgendeiner unserer nächsten Folgen wiederhören. Vielleicht dann ja mal mit einem Bundesliga-Thema. Wir hatten ja schon das Rickenlupfen jetzt, wie du richtig gesagt hast, und auch jetzt die Bayern in der Champions League. Vielleicht ja sogar mal ein härter Thema. Wer weiß, aktuell läuft's ja ganz gut bei Bruno Labbadia und der alten Dame.
Naja, in dieser Saison wurde ja schon einiges Historisches geschaffen bei der Hertha, was Skandale angeht.
Ja, schauen wir mal. Lukas, in diesem Sinne, bleib uns treu, wir bleiben dir und Fußball MML natürlich auch treu. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. War schön.
Ja, der FC Bayern nach großen Niederlagen immer wieder stark zurückgekommen. 2001 und 2013 ein wahrer Mythos. Lukas Vogelsang spricht mit uns darüber oder hat darüber mit uns gesprochen und schreibt darüber in seiner Zeitlupe. Diese angesprochene öffentliche Analyse, die ich mit Franz Beckenbauer eben mal am Rande so erwähnt habe, im aktuellen Sportstudio im ZDF, hat damals eine ungewollt sehr schöne Überschrift geliefert für alle Fernsehzuschauer. Beckenbauer sitzt da in der Runde mit Moderator Wolf-Dieter Poschmann, neben ihm Ottmar Hitzfeld, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge und spricht...
Die ganze Mannschaft dahinter.
Die ganze Mannschaft dahinter und Beckenbauer spricht gerade über die mentalen Auswirkungen, dass aber auch die Mannschaft nicht auseinanderfällt. Also er gibt auch schon direkt... Ja, so eine Kampfansage, wir greifen weiter an, dass man gestärkt zurückkommt und das ZDF blendet währenddessen einen Programmhinweis ein, in dem drin steht, Danger, keine Zeit zum Sterben, beginnt circa um 23.50 Uhr. Das ist, glaube ich, so ein Agentenfilm aus den 80ern und das fand ich, als ich es gesehen habe, so geil, so zutreffend. Ja, und irgendwie haben die Bayern es beherzigt und sind ja dann auch entsprechend mit neuen Akteuren, aber eben auch den ganzen Jungs, die 2000, in dem Fall 99 und eben 2012 auf dem Platz standen, ja, mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen zurückgekommen.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass sie zwei Jahre später mit, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie doch in der Saison, als sie das Finale gewonnen haben gegen Valencia, haben sie doch auch gegen Man United gespielt. Ich glaube, im Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Und da waren 10 Spieler, die damals im Kader waren, auch wieder im Kader. Also es war schon, das Grundgerüst war quasi gleich. Von daher finde ich das Bild, was Lukas gezeichnet hat, und die Worte oder die Sätze, die er geschrieben hat, ich finde das schon sehr vergleichbar, dieses Aufstehen, nachdem man hingefallen ist. Es gibt sicherlich auch Vereine Und da werden wir vor allem in der nächsten Folge drüber sprechen, die sich vielleicht von so etwas nicht so leicht wieder erholen könnten. Aber der FC Bayern ist halt auch bekannt dafür, auch wieder aufzustehen. Und Mario, bevor ich jetzt gleich zu diesem kuriosen Sportstudio-Auftritt komme, wie ist denn das für dich als Bayern-Fan? Ganz oft hört man ja, oh ja, du weißt ja gar nicht, wie es ist zu verlieren als Bayern-Fan. Wie ist denn dann, also im Nachhinein jetzt so, in der Retrospektive, muss man ja solche Niederlagen schon und solche Nackenschläge schon fast begrüßen, weil man dann erstmal wieder weiß, wie es ist, wirklich zu gewinnen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das wusste man natürlich damals nicht.
Ich war damals, wie gesagt,
ich war 11, ich habe es zu Hause angeschaut auf der Couch. Damals war das Champions League Finale noch unter der Woche.
Ja.
Es war eine Schulwoche natürlich.
Ja, klar.
Ich hätte eigentlich ins Bett gemusst, mhm. Aber naja, bin ich natürlich nicht gegangen. Und ihr müsst wissen, mein Opa ist großer 1860-Fan gewesen.
Oh, das wusste ich nicht.
Und er war bei uns zu Gast zum Fußballschauen. Und das war das erste Fußballspiel, nachdem ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe.
Ja.
Wie es halt ist als Fußballfan, als Kleiner, was da passieren kann. Und mein Opa kam rein und hat mich ausgelacht. Ja. Weil er 60-Fan war. Der hat das nicht böse gemeint, aber der hat immer so gedacht, steigert euch doch nicht so in das Fußball.
Du musst das
also
lernen.
Junge, also komm und so.
Der ist 60er, also, der weiß, wie es ist zu verlieren.
Ja, der war daran gewohnt, aber der kannte auch kein Champions League-Finale.
Ja, das stimmt schon.
Aber es ist witzig, du bist doch 97, hast du das nicht erzählt, bist du doch oder solltest du doch ins Bett geschickt werden, oder? Von deinem Vater?
Ja, genau, bei mir war es halt immer so, das haben ja die fleißigen Nachholspiel-Zuhörer auch schon gemerkt in den vergangenen Wochen und Monaten. Bei mir war es bei Champions League-Spielen immer so, dass ich in der Halbzeit eigentlich ins Bett musste. Nur beim 97er-Finale, weil mein Vater wusste,
das war okay, die große Ausnahme.
Der Bengel ist schwarz-gelb, hat auch das Rickentrikot an. Der darf dann jetzt doch nochmal einen Moment länger wach bleiben.
Finde ich übrigens sehr sympathisch. Auch daraus könnte man ein eigenes Best-of schneiden. Olli schaut mit Vatern Fernsehen oder vielmehr Fußball.
Ja, was anderes gab es nicht, ehrlich gesagt.
Das wird uns sicherlich noch oft hier begleiten bei Nachholspiel. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil sich die Finals 99 und 2001 auf dem Rechner aufzulegen, ist jetzt nicht so anstrengend.
Ja.
Und mal geschaut, wer damals auf dem Platz stand. Und ich finde, ein Name, der, wie ich zumindest finde, nicht so oft mit diesen beiden Spielen in Verbindung gebracht wird, hat damals in der Innenverteidigung gespielt bei Bayern München, Thomas Linke.
Ja.
Der 99 auf dem Platz stand und 2001. Und Thomas Linke, Mario, du als Bayern-Fan, ich meine, es gibt große Innenverteidiger, Persönlichkeiten bei den Bayern, also über Boateng, Mats Hummels, Lucio, wie sie alle heißen. Wo steht Thomas Linke im Regal?
Er ist teilweise so der unsung hero, wie man in England ab und zu sagt, der unbesungene Held, der eigentlich immer da war, immer ein knochenharter Verteidiger war, der immer seinen Job gut gemacht hat und trotzdem halt nie so richtig rausgestochen ist. Ich muss auch sagen, wenn ich mich zurückerinnere an die Spiele, die damals halt häufig noch, die ich gesehen habe im Olympiastadion, dass mir auch zu ungefähr dieser Zeit so Robert Kovac immer in Erinnerung geblieben ist, weil er unfassbar schnell war. Ich habe noch nie so einen schnellen Spieler gesehen wie Robert Kovac. Das würde man nicht denken, dass ich das jetzt wirklich ernst meine, aber das war so. Und Thomas Linke ist halt nie so aufgefallen, so als wäre er der Schnellste gewesen, der Größte, der
Zweitstärkste. Aber er war immer gut. Unsung Hero sagt man immer so, aber ich meine, der Briefkopf von Thomas Linke, ich habe ihn hier gerade mal aufgemacht, diesen Briefkopf. 5-mal deutscher Meister mit den Bayern, 1-mal österreichischer Meister, hinten raus mal mit Red Bull Salzburg, 3-mal Pokalsieger, Champions League Sieger und er war auch ein Eurofighter. Der hat den UEFA Cup mit Schalke 04 gewonnen.
Ja, deswegen hat er ja wahrscheinlich dann auch bei den Bayern gespielt, weil er eben damals auch ein Teil dieser Mannschaft war und viel internationale Erfahrung schon aufgewiesen hat. Aber trotzdem finde ich es sau interessant, dass du natürlich in dieser Mannschaft, und wir reden jetzt ja auch gleich noch über diesen Auftritt im Sportstudio,
oh ja,
du hast wirklich den ganzen Käfig voller Helden.
Sehr schön.
Du hast Effenberg, du hast Oliver Kahn, du hast Mehmet Scholl, der damals, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, auch kein Kind von Traurigkeit war.
Mario Basler.
Du hattest Thomas Helmer, eigentlich unter Ottmar Hitzfeld, also der, sagen wir mal, sein Lieblingsverteidiger, kann man das sagen, weiß ich nicht.
Wen man nicht vergessen darf, ist Sammy Kufur.
Genau.
Jeder hat wahrscheinlich das Bild vor Augen, wie er auf dem Boden liegt und nach Schlusspfiff und mit den Fäusten auf den Rasen des
Thomas Helmer gestützt werden bei der Siegerehrung. In
aber ich meine, dann ist ja klar, dass du so ein bisschen überfrachtet wirst mit großen Namen und deine eigentliche Leistung für den Verein in deiner Karriere vielleicht dann so ein bisschen zu kurz kommt. Insofern an dieser Stelle nochmal lieben Gruß an Thomas Linke. Mich hat das sehr beeindruckt zu sehen, dass er 99 als auch 2001 auf dem Platz stand.
Ich glaube, da freut er sich sehr, dass du ihn hier gegrüßt hast. Was ja an diesem Sportstudio-Auftritt so skurril war, ein paar Tage nur nach diesem Finale, dass Wolf-Dieter Poschmann, der das damals im ZDF moderierte,
Mit der Peitsche in der Hand, wirklich, muss man nicht sagen.
Mit der Peitsche in der Hand. Ey, ich muss zugeben, ich habe mir das heute zum 4. oder 5. Mal angeschaut. Ich konnte teilweise, das war wie bei so Stromberg oder Jerks oder so, es war immer so fremdschämig, ich konnte nicht richtig hingucken.
Ja, aber ist ja gut, der geht voll drauf. Scheiß.
Leute, zu Hause, wenn ihr diese Folge hört und dieses Video noch nicht kennt, ich pack's natürlich, ist ja klar, auf nachospiel.de in die Shownotes, dieses Kleinod der Fußball-TV-Geschichte. Er spricht immer, er bohrt in dieser Wunde, das ist unglaublich, mit beiden Händen. Denn er sagt dann, unter anderem ging es nämlich darum, dass ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Lukas ja auch, dass eben der Stabilisator, dass der Routinier, dass der 38-jährige Lothar Matthäus um die 80. Minute ausgewechselt wurde. Und Lothar Mehmet Scholl sagte dann nach dem Spiel, so nach dem Motto, wenn's eng wird, dann haut der Lothar ab. Manche haben gesagt, er hätte gesagt, er verpisst sich. Manche haben gesagt, er zieht Leine. Es war so sinngemäß, wenn es ernst und wenn es wichtig wird, dann haut der Lothar ab. Und anstatt, wie man das heute vielleicht manchmal sieht, so zu umschreiben und so weiter, da sitzt Posch mal einfach da, guckt so in die Runde und neben ihm die ganze Chefetage, aber hinter und schräg gegenüber von ihm sitzt das ganze Team, Kahn, Effenberg, Scholl und eben auch Matthäus. Und dann fragt der Scholl, Mehmet, wie war denn das damals bei Ihnen? Oder was heißt damals, jetzt nach dem Spiel? Sie haben ja das zu Lothar Matthäus gesagt. Sagen Sie mal, was war denn da los? Und die Kamera so auf 50 Zentimeter dran bei Mehmet Scholl. Und dann hören wir mal rein, was er damals versucht hat, als Erklärung anzuführen.
Ich glaube, dass das eine sehr patzige Antwort auf die Frage von dem Fan war. Die erste Frage war nicht... Wie geht's der Mannschaft oder so, sondern wie geht's Lothar, was macht seine Verletzung? Und da kam eben dieser Satz von mir.
Ja, während dieser Sendung möchte Olli Kahn übrigens durchgehend, also vom Gesichtsausdruck her, in die Stehtischkante beißen. Der hat irgendwie nicht so großen Bock, da zu sitzen.
Kaffee auf, die ganze Zeit.
Scholl ist aber so ein bisschen im Fadenkreuz von Poschmann, weil auch das 1:1 wird Scholl angelastet. Wir haben heute die ganze Zeit über Thorsten Fink gesprochen und Poschmann sagt, naja, Mehmet, sie waren ein bisschen wenig dran so an Teddy Sheringham und auch da musste sich Scholl schon rechtfertigen. Und angesprochen auf Matthäus, der 3 Meter neben ihm saß, da würde ich wahrscheinlich heute auch so ein bisschen ins Rudern geraten. Was willst du da sagen? Ne?
Scholl hat damals auch 10.000 D-Mark Strafe bezahlen müssen. Für das, was er eben so gesagt hat. Das hat dem Verein natürlich nicht gepasst. Und was man oft vergisst, ist Thomas Helmer und seine Gesten.
Der musste auch 10.000 Mark Strafe zahlen, denn der hat ja, ich weiß gar nicht genau, ob es beim Gang in die Kabinen war oder...
Während der Siegesfeier
hat er beide Fäuste hochgereckt.
Den doppelten Effe gemacht.
Hat 2 Mittelfinger hochgezeigt und hat dann später im aktuellen Sportstudio erzählt, ja, ich war ja jetzt nicht ganz so zufrieden mit meiner Situation. Und es ging so, was hat er erzählt? Er wollte irgendwie mit seiner Frau...
Er sagte, also ich habe mir das extra rausgeschrieben, ich glaube, ja. Er hat sowas gesagt wie, die Geste galt seiner Frau. Ja. also ich glaube, es war so ein...
Das würde teurer als 10.000 also Mark werden.
Ich glaube, er wollte in dem Moment sagen, dass er seiner Frau seine Gefühlswelt mitteilen wollte, im Sinne von... Ich bin nicht eingesetzt worden im Finale, weil Thomas Helmer war, wie gesagt, unter Ottmar Hitzfeld eigentlich ein Spieler, der sehr geschätzt war, durfte nicht spielen. Dann verlierst du hinten raus den Stabilisator und du hast vorhin erzählt, Olli, dass dann Basler ausgewechselt wurde und wen bringt der? Brazzo. Er hätte ja auch Helmer bringen können, um quasi dieses Vakuum hinten wieder so ein bisschen aufzufüllen mit einem wirklich erfahrenen und beständigen Spieler. Und Helmer saß auf der Bank und deshalb finde ich es so witzig, dass er sagt, die Geste galt seiner Frau, wir sehen 2 Mittelfinger, aber ich glaube, er wollte damit sagen, fuck off,
ja,
einfach ein scheiß Tag, scheiß Saison.
Und das war auch Helmers mehr oder weniger letzte Episode bei den Bayern, denn in dem Sommer wechselte er dann ablösefrei, was auch, glaube ich, viele Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, ablösefrei nach England zum FC Sunderland.
Ja.
Zu einem Verein, den man auch immer irgendwie auf dem Schirm hat, weil sie ganz oft... mit relativ viel Geld dann noch so halb abgehalfterte Spieler geholt haben, aber eben auch Thomas Helmer, der ja wirklich auch, genau wie Thomas Linke, hoch dekoriert war, Europameister, UEFA-Cup-Sieger mit den Bayern, 3-mal deutscher Meister, Pokalsieger und so weiter und so weiter, aber er holte eben nicht 2 Jahre nach dieser Schmach die Champions League, denn er ist gegangen. Man hat ihn ziehen lassen, kann man auch so sagen. Er ist zum FC Sunderland gegangen. Ich glaube nicht, dass es jetzt zwingend an dieser Szene lag, aber sagen wir mal so, es war in einer Vertragsverhandlung vielleicht nicht gerade vorteilhaft, den doppelten Effe zu zeigen.
Übrigens für alle Insider zu Hause, die Nachholspiele regelmäßig hören, es gibt in diesem Clip vom aktuellen Sportstudio sagen wir mal eine Sitzkonstellation, die auf etwas hindeutet, was dann später kommen soll.
Oh nein.
Mario Basler und Ersatztorwart Sven Scheuer sitzen dicht beieinander.
Sven Scheuer übrigens, der vor dem Spiel, der ja eigentlich der etatmäßige Torwart Nummer 2 war, der vor diesem Spiel degradiert wurde zum dritten Torwart. Deswegen saß eben Bernd Dreher, wie ich es ganz am Anfang mal erzählt habe, im Champions League-Sieger FC Bayern 99 ja. T-Shirt und mit der Kappe schon da.
Bildschlagzeile.
Scheuer saß nämlich oben auf der Tribüne.
Ja, ich habe den geilsten Job der Welt, hat Bernd Dreher mal in der Bild gesagt und hat darauf angespielt, dass er, ich würde mal behaupten, wenig spielt, aber trotz all dem alle großen Titel irgendwie auch gewonnen hat. Aber Basler und Scheuer sehr dicht beieinander und vielleicht haben sie sich damals schon gedacht, naja, wenn wir irgendwann mal zusammen in eine Pizzeria gehen.
Hans spielt da auf Folge 11 an, wo unser guter Freund und Sky-Reporter Uli Köhler mit uns nochmal so ein bisschen die 90er, die wilden 90er rund um den FC Hollywood angesprochen hat. Ja, Sven Scheuer auf der Tribüne und nicht eingesetzt worden, eben genau wie Thomas Helmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Situation wie da im aktuellen Studio, Sportstudio, dass das heute nochmal möglich gewesen wäre. Dass du heute kurz nach so einer dramatischen Niederlage mit der ganzen Mannschaft
dort. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir haben, also was wir ja schon sehr oft erlebt haben, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine...
Wenn eine Mannschaft gewonnen hat.
Gewonnen hat, genau. Also nach einem Pokalfinale.
Bei Dortmund dann, war das mal, dass nach einem gewonnenen Titel...
Aber dass du die gesamte Runde hast und was ich auch wirklich beeindruckend finde, welche Gelassenheit auch die Bayern-Chefetage in dem Moment auch ausdrückt. Denn jeder Mensch könnte es verstehen, wenn der ein oder andere vielleicht dünnhäutig reagiert oder kurz angebunden ist, aber Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Ottmar Hitzfeld als auch Franz Beckenbauer geben sehr ausführliche Antworten und in Person von Beckenbauer, aber auch später dann von Rummenigge, der dann einige Transfers bestätigt, hörst du schon so ein bisschen heraus, dass da der Kopf nicht in den Sand gesteckt wurde, sondern dass man schon wieder nach vorne schaut.
Und wir reden jetzt die ganze Zeit über den zweiten Sieger, über die Verlierer. Mario, ich erinnere mich, wir haben eben gerade bevor wir mit Lukas gesprochen haben, über den Field-Reporter oder Sideline-Reporter haben wir gesprochen, der sich ja neben die Bayern-Physios gekauert hat. Erzähl doch mal, wie es dem weiter erging im Laufe des Abends.
Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Jetzt saß er da neben den Bayern-Physios, neben den Bayern-Ärzten und dann bricht die Bayern-Welt auseinander, während der arme Engländer genau neben der Bayern-Bank sitzt. Also habe ich ihn gefragt, wie war denn das nach Schlusspfiff?
I was on the pitch, literally seconds after the final whistle and getting loads of interviews. So it was brilliant. And it was the access we had without the pass was brilliant. When I was supposed to go back to where I was actually supposed to be working from, it was a waste of time. You couldn't get near anybody. So we got our stuff. Very happy.
So, das hat immerhin funktioniert bei ihm. Dann ist er also direkt nach Schlusspfiff als Erster auf dem Platz gewesen, obwohl er eigentlich nicht die passende Akkreditierung hatte und sich zuerst hinter dem Podest versteckt hat. Also das ist auch so eine Geschichte, die das Champions League Finale 99 geschrieben hat. So, jetzt habe ich noch einmal was für euch von Martin Tyler. Das kann ich euch jetzt mal so erzählen. Ich war ja mit ihm bei relativ vielen Fußballspielen schon in den vergangenen Jahren, bei vielen Champions League Finals unter anderem auch. Und er ist eigentlich so ein Kommentator, der seinen Job da oben macht und dann aber sich relativ fernhält von den Spielern, weil er einfach sagt, er hat die Spieler bewertet, er hat sie gesehen, er hat das Spiel gesehen, aber er braucht das nicht, dass er danach noch Best Friends mit denen macht. So, deswegen geht er eigentlich nie in die Mixzone, sondern er
führt Interviews, sondern er ist dann einfach...
Außer er wird... Außer er muss das machen, aber privat geht er da nicht runter, obwohl er die Spieler natürlich alle kennt, weil er da schon so lange dabei ist. Aber er geht meistens einfach in die die Journalistenzone, trinkt noch einen Kaffee vielleicht und quatscht mit ein paar anderen und so. Aber an diesem Tag habe ich ihn eben gefragt, was war da anders? Wie hast du das Ganze so erlebt? Weil das war ja wirklich kein alltägliches Spiel.
One real memory after the game is unusually for me. I went down onto the pitch, onto the touchline after the game. I had a pass to do that because I did an interview pre-game. But normally when you've commentated, you make your way out of the stadium, maybe taking a cup of coffee or something on the way through the press room, chat to a few of your fellow journalists, fellow commentators. But because this was very special and had an English connection, I did go down onto the pitch to watch close-hand the United celebrations. Paul Scholes and Roy Keane, who were both suspended from the final, were out there. David Beckham, ever the ambassador, was shaking hands with everybody within reach. and showing that United were accepting the win in a very sporting way. And we have to win with dignity and lose with dignity. I think Bayern did that, and Manchester United didn't rub it in. There was no salt in the wounds. I think they were still shocked as to how it had happened. It was a very strange way to win a game, but a very spectacular way to win a game, and a game that we remember now over 20 years ago as something extraordinary, something sensational.
Ja, sensational, das war es auf jeden Fall, aber ich finde es ganz schön, was er dazu gesagt hat. You have to win with dignity, aber verlieren eben auch mit Würde. Und er hat auch schon, immer wenn ich mit ihm gesprochen habe, hat er immer wieder mal sowas gesagt mit Triumph and Disaster. Und er hat das am Anfang auch schon erwähnt und mich erinnert das immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, an den ganz berühmten Schriftzug über dem Wimbledon Center Court, wenn man reinläuft. Da steht ein Gedicht von Rudyard Kipling. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das müssen wir kurz zum Tennis kommen.
Nee, aber
das
ist wirklich wichtig. Hast du den Spruch auf den Lippen?
Nee, da steht einfach, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Also egal, ob du quasi mit Triumph oder Disaster zu tun hast, du musst beide so eine Art Betrüger gleich behandeln.
Aber das sagt sich immer so leicht.
Ja,
ne?
Aber also, ihr kennt die Bilder. Wimbledon-Finale, Federer, Djokovic oder Nadal. Ja, und die laufen da rein. Und oben drüber das Gedicht von Rudyard Kipling, der übrigens das Dschungelbuch geschrieben hat und gar nicht dahin passt eigentlich. Aber es ist so eine Sache, wo man so denkt,
genau in Hans Gesicht und er hat sofort King Louis im Kopf. Aber reden wir weiter. Nein, aber das sind die großen Momente. Genau. Und ich habe auch das auch nur ganz kurz nebenbei auch nur gelesen in einem tollen Elf-Freunde- Artikel, den wir natürlich auch, der wirklich herausragend ist, von Dirk Gieselmann und Tim Jürgens, den wir auch auf nachholspiel.de posten, die dann auch nochmal über die Szenen nach dem Spiel berichten im Innern des Stadions, wo dann Stefan Effenberg bei der Dopingkontrolle ist und er sitzt dann da und Teddy Sheringham kommt rein und die jubeln total und Effenberg ist halt im ersten Moment so, da steht dann irgendwie, er ist dann sofort feindlich starr, also sofort so erstarrt und will so aggro sein, aber dann ist er halt doch sportlich und nuschelt ein, congratulations. Also, weil es nützt ja nichts. Was willst du denn machen?
Das Besondere haben wir auch heute wieder gemerkt bei Nachholspiel, an diesem Podcast, aber auch an diesen ganzen Spielen ist ja gar nicht mal nur das Ergebnis auf dem Platz oder die Dramaturgie, sondern die ganzen Geschichten drumherum. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Wir haben es von Martin schon sehr oft gehört, der selber im Stadion ist, aber dann trotzdem irgendwie nochmal so eine kleine Anekdote aus dem Ärmel schüttelt, die das Ganze, finde ich, besonders macht. Als würdest du über so ein Ergebnis nochmal so ein bisschen Feenstaub drüber streuen. Ja. Wir haben von Mario jetzt heute Geschichten gehört, wie er das Spiel als Bayern-Fan erlebt hat. Wir zwei damals, ja gut, wir haben das Drama erlebt, aber wir waren jetzt nicht mit dem Fanhetzen dabei. Also neben Mario kenne ich noch einen anderen Bayern-Fan, der, man kann wirklich sagen, ein Hardcore-Fan ist.
Oh ja.
Sogar auch noch mehr als du, weil bei Matthias ist es so, ich kenne ihn aus der Heimat, wenn die Bayern irgendwie verlieren, dann ärgert er sich. Wenn Mannschaften wie Dortmund gewinnen, dann ärgert er sich noch viel mehr. liebe Grüße an Matthias. Ich glaube, wenn dieses Jahr Dortmund die Meisterschaft holt, würdest du das auch verdient finden, oder? Also können wir beim nächsten Mal drüber diskutieren. Ich habe Matthias vor der Folge gefragt, ob er mir einfach nur ganz kurz seine Geschichte von 99 erzählen kann. Mhm. Mario, du hast gesagt, wie alt warst du damals?
11.
Matthias war ein bisschen älter. Ich bin auch ein bisschen älter. Und jetzt wollen wir mal kurz Matthias hören, was er mit der Mutter aller Niederlagen verbindet.
Vielmehr als an das Spiel erinnere ich mich daran, dass ich so das erste Mal mit diesem in guten wie in schlechten Zeiten und dieses mir san mir und einer für alle in Verbindung gekommen bin. Ich war 14, ich habe das erste Mal ein Bayern-Spiel in der Kneipe mit meinem Vater geguckt, mit dem Bayern-Fanclub zusammen, auf großer Leinwand, alles war rot-weiß geschmückt und ich durfte das erste Mal Weißbier trinken, das hatte mein Vater mir erlaubt und dieses ganze Event, das war einfach, das bleibt mir viel mehr in Erinnerung und auch nach der Niederlage, wie es relativ schnell, nachdem die Leute Löcher in die Luft geschaut haben und erstmal still waren, die Vereinshymne wieder angeschmissen wurde und alle dann doch sich einig waren, dass es beim nächsten Mal klappt und dass man so nah, wie man jetzt dran war, trotzdem einfach stolz auf die Mannschaft sein müsste. Und ja, es gab ein paar unglückliche Figuren in der Mannschaft damals, aber im Nachhinein bleibt mir dieses Mir san mir und dieses wir halten zusammen, auch wenn wir verlieren, und wir sind stolz auf unsere Mannschaft und auf unsere Farben. Das bleibt mir viel mehr in Erinnerung.
Ja, ich frage mich, wie Matthias über den Abend sprechen würde, wenn er als 14-Jähriger damals nur Apfelsaft getrunken hätte. Ich glaube, das Weißbier war vielleicht auch etwas betäubend.
Matthias ist vom Land in Niedersachsen. Wir hatten irgendwann mal gesagt, Schweinemast und Alkohol. Mit 14 Weißbier, ja. Also mit 14 Jahren Weißbier getrunken, so, nicht mit 14 Weißbier.
Ja, ja gut.
Schöne Grüße an Matthias.
Die Guten fangen früh damit an, ne? Insofern, Matthias, vielen Dank dafür, auch für die schöne Geschichte. Und im Endeffekt muss ich sagen, habe ich heute ganz, ganz vieles Neues mitgenommen, was 99 angeht. Wie gesagt, für mich ist als Nicht-Bayern-Fan dieser Auftritt im aktuellen Sportstudio, finde ich, etwas ganz Besonderes. Und Mario, wie fühlst du dich?
Bist du rehabilitiert? Ich kann euch noch eine ganz kurze, wirklich letzte Geschichte dazu erzählen, weil ich, wie gesagt, mit Joff telefoniert habe, unser englischer Freund, der sich versteckt hat. Der war ja da bei seinem ersten Tag beim Radio sozusagen, und am Tag vor dem Spiel hatte er eine Radioschalte ausgemacht, die hat er aber vergessen, weil er in der Stadt unterwegs war. Er wurde angerufen, er wurde reingestellt ins Radio, und das war eine politische Talkshow mit einem Host, der überhaupt nichts mit Sport zu tun hatte, und zwar gar nichts. Der wusste nicht mal, wer gegen wen spielt am nächsten Tag. Mhm. Und dann hat er gesagt, ach, ihr mit eurem Fußball, ist doch ganz einfach. Also die deutsche Mannschaft, er hat gesagt, die deutsche Mannschaft, er wusste nicht, wer spielt, die geht früh in Führung, aber die englische Mannschaft, ja, die schießt dann spät zwei Tore und dann ist es vorbei. Also was habt ihr denn jetzt schon? Und dann hat der Joff gesagt, ja klar, als ob, und hat als Sportreporter dann versucht zu erklären, warum das sehr unrealistisch ist. Und dann war eben das Spiel vorbei. Am Tag nach dem Final, am Tag des Finals lief Joff mit dem Handy in der Hand zurück in sein Hotel und wurde wieder von diesem Host angerufen. Und dann haben sie ihn konfrontiert mit dem Schnipsel des Tages vorher. Ja, jetzt ist Joff nicht mehr bei dem Radiosender, sondern beim Fernsehen.
Ach so. Und heute feiern alle Gary Lineker. Eigentlich müsste man diesen politischen Moderator da abfeiern.
Keine Ahnung von Fußball.
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, muss ich zugeben, das habe ich vorhin so in so einem Nebensatz erwähnt, dass wirklich Michael Henke vorm Spiel gewarnt hat. Michael Henke, der ewige Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld, vom General, vom Gentleman-Trainer, wie er ja auch in vielen unserer Folgen ja auch unter anderem vom damaligen Bayern-Pressesprecher Markus Hörwig immer wieder genannt wurde. Ottmar Hitzfeld hat zusammen mit Michael Henke immer wieder gewarnt vor den Ecken. Ich muss zugeben, ich damals als 13-jähriger Junge hatte mit David Beckham noch nicht so viel anzufangen. Und dann haut er diese beiden Fackeln da in den Strafraum. Klar war es hier und da über Umwege, aber ja, David Beckham, ich kann es euch zu Hause immer wieder nur empfehlen, Class of 92, den Trailer werden wir verlinken, wie wir es auch damals in Folge 15 unter der Alex Ferguson-Folge gemacht haben. Schaut es euch an, dankt mir später. Ich muss dazu sagen, Mario hier hat den Film auch noch nicht gesehen, ich habe ihn dem vorhin empfohlen und auch
der
gleich
hat ja auch
mal,
Martin Tyler als Freund. Also dann,
ja, ist gut.
Aber ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den Film, wie der wohl ausgeht.
Schaut euch den Film zu Hause an, schreibt uns doch einfach mal, wie er euch gefallen hat. Ob ihr ihn schon kanntet oder ob ihr ihn jetzt zum ersten Mal geguckt habt und wie
oder
er euch gefallen hat.
Oder ob ihr vom Ende enttäuscht seid.
Ja, alle Bayern-Fans müssen hinten raus stark sein. Das wird kein Happy End. Nein, aber es ist eine wahnsinnige Mannschaft, denn, ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Jungs von dieser Class of 92, also Beckham, die Nevilles, Scholes und Co., die waren zwischen 22 und 26 erst. Also die waren wirklich noch am Anfang ihrer Weltkarriere.
Beckham war 24, glaube ich. Ja,
also es ist wirklich ein wahnsinniges Team mit vielen verrückten Charaktere von hinten vom Torwart von Schmeichel angefangen bis vorne zu Ole Gunnar Solskjaer, der heute ja Man United Coach ist. Also so schließt sich dann der Kreis. Schreibt uns gerne, ich habe es gerade gesagt, wie ihr diesen Film, wie ihr diese Doku fandet und von mir aus auch gerne, wie ihr diese Folge hier fandet. Folge 43 ist es dann. Ja, Bayern München gegen Manchester United. Ich hoffe, alle Bayern-Fans haben bis hierhin durchgehalten. Wir haben viele witzige Anekdoten, dank Mario, auch hier ans Tageslicht gebracht.
Und man kann vielleicht auch jetzt mal an unsere Zuhörer und Fans weitergeben, jetzt kommen ja bald die ganzen Turniermonate, also mit dem Juni und dem Juli, und wir haben echt die ganze Schublade voll mit guten Anlässen, also ich rede vom Stinkefinger der Nation.
94,
Du hast vorhin schon mal angedeutet, glaube ich, dass das Jahrhundertspiel 1970, Andi Brehme, es gibt tausend Sachen, Mario Götze. Vielleicht haben ja unsere Zuhörer und Fans Bock, uns mal ihre Favoriten zu schicken. Und dann kann man so ein bisschen
Von mir aus auch gerne wirklich, wenn ihr Anekdoten habt. Also wenn ihr lustige Videos habt, keine Ahnung, ihr wart, seid den Kilimandscharo bestiegen und da oben hat jemand ein Götze-Trikot, der was weiß ich was von mir aus auch Australien kommt und sagt euch, ich habe das jetzt hier an oder hab's mir gekauft, weil der 2014 diese Bude gemacht hat gegen Argentinien, wie auch immer. Gerne her damit, ihr macht das wirklich fleißig.
Und ich passe da noch rein,
Ihr macht das wirklich fleißig, gerne mehr und gerne weiter. an nachospiel@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse, aber natürlich wie immer auch bei Twitter, nachospiel-de.
Und wenn euch Martin Theiler irgendwie den Anrufbeantworter einsprechen soll, dann bitte diese Anfragen an Mario.
Der hat da Connections. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Nächste Woche, da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich zugeben. Nächste Woche bewegen wir uns wieder in Bundesliga-Terrain. Wir sind jetzt gerade ganz oben im Champions-League-Finale. Und nächste Woche sind wir ganz oben in der Bundesliga. Denn da reden wir über den letzten Spieltag, den Leverkusen in Unterhaching eigentlich mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte krönen wollte. Aber das ist dann leider schiefgegangen. Und wir haben einen ehemaligen Leverkusener Spieler dann...
Der damals nicht eingreifen konnte.
Der saß, das muss man aber sagen, er saß immerhin neben Paulo Rink auf der Bank. Aber er saß nur auf der Bank, konnte nicht eingreifen. Mit ihm werden wir darüber reden, natürlich auch, wie Paulo Rink so riecht, wie Michael Beierlachs Eigentor aus seiner Sicht aussah. Und hat Christoph Daum wirklich alle Spieler über Scherben laufen lassen? Das werden wir nächste Woche klären mit dem heutigen Sky-Reporter Torben Hoffmann. Ich habe richtig Bock, ich freue mich seit Sekunde 1, als wir diesen Podcast gegründet haben, auf diese Folge.
Und ich frage mich seit Monaten, wie Paulo Rink riecht. Ja, wirklich.
Ja, das mit den Teasen muss ich nochmal
lernen. Seitdem ich auf der Welt bin. Also wie riecht eigentlich dieser Paulo Rink?
Bleibt uns trotzdem.
Wie riecht Torben Hoffmann?
Ja, okay, das werden wir nächste Woche erfahren. Ja, richtig. Ich hoffe, es ist nicht allzu warm. So als ehemaliger Sportler, da schwitzt man ja schnell. Egal, wir verfransen uns. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Da ist Unterhaching gegen Leverkusen das Thema. Ich habe schon richtig Bock. Ich hoffe ja auch. Feedback, Wünsche, Träume, Kritik. Sorgen.
Glaubt immer an das Comeback.
Gerne an uns. Ihr kennt die Adressen. Ich hab Bock. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.